Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Israelis und Palästinenser haben beim Nahostgipfel ein Ende der Gewalt vereinbart. Spürbare Entspannung brachte die Abmachung bislang aber noch nicht. In den Autonomiegebieten und in Israel dauert das Blutvergießen an. Die Teilnehmer des Treffens im ägyptischen Sharm el-Sheikh hatten erklärt, den guten Absichten müssten nun Taten folgen. Unterschrieben wurde jedoch nichts. US-Präsident Clinton räumte ein, der Weg zu einem Frieden bleibe sehr schwierig. In den nächsten 2 Wochen soll über neue Gespräche beraten werden.
Ein Gipfel mit glücklichem Ausgang und doch kein Händedruck zwischen Yasser Arafat und Ehud Barak. So weit ging die Annäherung zwischen den beiden Konfliktparteien nicht. Kein Durchbruch für den Nahostfrieden wurde hier erzielt, aber ein erleichterter US-Präsident konnte immerhin verkünden, beide Seiten hätten sich bereit erklärt zum Verzicht auf Gewalt. Es wird wieder eine Sicherheitskooperation geben, die Israelis machen die Abriegelung der palästinensischen Gebiete rückgängig und der Flughafen von Gaza wird wieder geöffnet. Ein Erfolg vor allem für Yasser Arafat, der den militärischen Rückzug Israels dringend benötigt hatte. Fast die ganze letzte Nacht war um Kompromisse gerungen worden. Eine internationale Kommission soll die jüngsten gewalttätigen Auseinandersetzungen untersuchen. Die USA werden darin zur Genugtuung der Israelis das letzte Wort haben. Doch der Tonfall der Kontrahenten bleibt weiter wenig versöhnlich. Sollten die Palästinenser wieder Gewalt ausüben, drohte Ehud Barak kurz vor seiner Abreise, dann wissen wir schon, was zu tun ist. Wir sollten keine Illusionen haben über die Schwierigkeiten, die vor uns liegen. So hatte Bill Clinton seine Erklärung beendet. Offensichtlich wohl wissend, dass der Erfolg von Sharm el-Sheikh auf wackeligen Beinen steht.
Für mehr Sicherheit soll auch ein angebliches Geheimabkommen sorgen, das Israelis und Palästinenser beim Gipfel geschlossen haben sollen. Nach unbestätigten Berichten soll es von der amerikanischen CIA überwacht werden und den Palästinensern verbieten, Terroristen Unterschlupf zu gewähren. Extremistische arabische Gruppen signalisierten vorerst, ihre Gewaltaktionen nicht einstellen zu wollen. Die neuen Unruhen forderten heute wieder Tote und zahlreiche Verletzte.
Schüsse aus einem palästinensischen Dorf nahe Bethlehem auf den Jerusalemer Stadtteil Gilo führten am Nachmittag zu einer israelischen Militäraktion. Sogar der Einsatz von Panzerkanonen wurde angedroht. Ein Polizist wurde verwundet, ein Offizier sagte beschwichtigend: Wir haben kein Interesse, die Lage zu verschlimmern, und ich hoffe, dass das im beiderseitigen Interesse gilt. Während in Gaza weitere Opfer der Auseinandersetzungen bestattet wurden, flammten die Gewalttaten in verschiedenen Orten der palästinensischen Autonomiegebiete immer heftiger auf. Der sogenannte geistige Führer der Hamas-Organisation lieferte dazu die Begründung. Für uns ist dieses Abkommen nicht bindend, denn es ist von Amerika und Israel dem palästinensischen Volk aufgezwungen worden. Und auch der Chef der sogenannten Tanzim-Milizen, Marwan Barghouti, sagte, diese friedliche Intifada werde bis zur Erreichung der palästinensischen Souveränität anhalten. Ein Ende der Auseinandersetzungen und damit auch ein Erfolg der Vereinbarungen von Sharm el-Sheikh sind also nicht abzusehen.
Nach der Unwetterkatastrophe in Norditalien und der Schweiz bedroht nun eine Flutwelle auch die Po-Ebene. Ein Notfallplan sieht vor, dass rund 20.000 Menschen vor allem in der Region von Parma und Piacenza ihre Häuser verlassen müssen. In den Katastrophengebieten weiter nördlich suchen die Rettungsmannschaften unterdessen noch immer nach Verschütteten. In vielen Dörfern und Städten, die in den vergangenen Tagen von Schlammlawinen und reißenden Flüssen verwüstet worden waren, begannen die Aufräumarbeiten.
Trotz einer leichten Wetterbesserung an Entwarnung ist im Moment in den von den Unwettern verwüsteten norditalienischen Regionen noch nicht zu denken. Vor allem in den Städten entlang des Flusses Po, dessen Wasserstand auch heute Vormittag noch stündlich um 9 cm anschwoll, herrschte Furcht vor möglichen akuten Dammbrüchen. Weite Teile des Landes standen ohnehin zum Teil metertief unter Wasser. Am schlimmsten betroffen ist jedoch das Aosta-Gebiet. Hier haben reißende Sturzfluten noch weit größere Zerstörungen angerichtet als ohnehin schon befürchtet. In manchen Ortschaften werden voraussichtlich ganze Ortsteile abgerissen werden müssen. An zahlreichen Stellen ist der Boden auf breiter Fläche unterspült worden und unter Lebensgefahr suchen Rettungstrupps in den Ruinen nach möglichen Überlebenden. Nur noch tot konnte heute ein Kind aus den Trümmern geborgen werden. Dennoch hofft man weiterhin, die restlichen Vermissten lebend finden zu können. Aus der Luft versorgt werden die Menschen in den abgelegenen Tälern. Zivilschutz und Armee haben alle verfügbaren Lufttransportmittel im Einsatz, um Medikamente und Lebensmittel zu verteilen. Ein akutes Problem ist der Trinkwassermangel in den Städten. Weil Wasser, aber auch Gas- und Stromleitungen unterbrochen sind, transportieren Helfer Wassernotrationen zu den Bewohnern. Nicht wenige von ihnen haben durch das Hochwasser ihren gesamten Hausstand verloren.
In dem Schweizer Dorf Gondo schwinden die Hoffnungen, noch Überlebende unter den Schlammmassen bergen zu können. Rettungskräfte entdeckten heute zwei weitere Leichen. Damit ist die Zahl der Opfer in Gondo auf 3 gestiegen. 10 Menschen werden noch vermisst. Die Einwohner des Dorfes dürfen morgen kurz in ihre Häuser zurückkehren. Bis die Schutt- und Geröllberge abgetragen sind, werden aber noch Wochen vergehen.
Gegen die jüngsten Sparpläne der Bahn hat die Gewerkschaft Transnet energischen Widerstand angekündigt. Den Anfang soll am Donnerstag eine Kundgebung vor der Bahnzentrale in Berlin machen. Die Bahn hatte gestern bekannt gegeben, dass sie 10 Betriebe schließen will, davon 8 in den östlichen Bundesländern. Es handelt sich um 4 Fahrzeugwerkstätten und 6 Spezialbetriebe, etwa für den Gleis- und Stahlbau.
Binnen Jahresfrist wird das Kapitel Fahrzeugbau und Reparatur im Bahnwerk Halberstadt der Vergangenheit angehören. Die Schließung ist beschlossene Sache. Neben Halberstadt trifft es 9 weitere Betriebe an insgesamt 8 verschiedenen Standorten. Die meisten von ihnen, nämlich 8, liegen im strukturschwachen Osten der Republik. Krisensitzung heute Morgen bei der Bahngewerkschaft Transnet in Frankfurt. 3000 Arbeitsplätze würden durch die Standortschließungen wegfallen. Für die Gewerkschaft inakzeptabel, auch wenn Entlassungen zunächst nicht drohen. Allerdings befürchten die Transnet-Funktionäre, dass es nicht bei den gegenwärtigen Stilllegungsplänen bleibt.
Weil wir heute Morgen erfahren haben, dass nicht nur die Werke, die gestern in einer Pressemeldung der Bahn bekannt gegeben wurden, geschlossen werden sollen, sondern nach 2001 mindestens weitere 5 Werke in Deutschland. Deswegen werden es wahrscheinlich mehr als 5000 Arbeitsplätze sein, die hier vernichtet werden.
Dennoch für Bahnchef Medorn sind die Schließungen unvermeidliche Konsequenz betriebswirtschaftlicher Überlegungen.
Im Ende ist es schon so, dass wir dort unwirtschaftliche Strukturen haben mit den zu kleinen Werken. Die sind unterkritisch klein. Sie lassen sich so nicht führen. Das ist das eine. Und zum anderen, dort sind dann auch Investitionen notwendig, die man wieder verdienen muss. Und diese Leistungen, die wir dort selbst produzieren, die kann man auch auf dem freien Markt kaufen.
Die Bahn will sich deshalb ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Weitere Rationalisierungen sind schon geplant.
Ob der Beitrag zur Rentenversicherung im nächsten Jahr wie geplant von 19,3 auf 19,1% gesenkt wird, ist offenbar noch nicht klar. Der Vorsitzende des Verbandes der Rentenversicherer Husmann wies heute darauf hin, dass erst die Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung vorliegen müssten, bevor man zu verlässlichen Zahlen kommen könne. Die PDS teilte unterdessen mit, dass sie am nächsten Montag mit Arbeitsminister Riester über die Rentenreform sprechen werde. Die PDS ist bisher nicht an den Rentenkonsensverhandlungen beteiligt. Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Bankkunden gestärkt, denen die Euro-Scheck-Karte abhanden kommt. Nach dem Urteil ist es nicht grob fahrlässig, die Karte und den Beleg mit der Geheimzahl in derselben Wohnung, aber in getrennten Zimmern aufzubewahren. Damit war die Klage einer Frau erfolgreich, mit deren Karte Unbekannte mehrere tausend Mark am Automaten abgehoben hatten. Dieses Geld muss nun die Bank ersetzen.
Zwischen Briefen und Notizen lagen sie zu Hause in einem unverschlossenen Behältnis, die 2 EC-Karten der Klägerin. In einem anderen Zimmer der Wohnung, in einer unverschlossenen Schublade eines Sekretärs, die Originalmitteilung der Geheimnummer. Dann fuhr die Klägerin in Urlaub. Als sie zurückkam, waren die EC-Karten weg. Mit der Geheimnummer waren an Geldautomaten gut 14.000 Mark abgehoben worden. Die Bank weigerte sich zu zahlen. Ihre Gründe?
Die Banken berufen sich auf ihre Geschäftsbedingungen, wonach die Karte und diese PIN-Nummer räumlich getrennt sein müssen. Und das Ganze war in einer Wohnung und damit war das für die Bank nicht räumlich getrennt.
Grob fahrlässig habe die Klägerin gehandelt. Dem widersprach nun der Bankensenat des Bundesgerichtshofs. EC-Karte und Geheimnummer dürfen in Zukunft sehr wohl in einer Wohnung aufbewahrt werden. Allerdings müssen sie dort möglichst in verschiedenen Zimmern und nicht offen aufbewahrt werden. Solch getrennte Aufbewahrung von EC-Karte und Geheimnummer in einer Wohnung ist also nicht grob fahrlässig. Bei eventuellen Schäden werden die Banken also nicht aus ihrer Pflicht entlassen. Mit dieser verbraucherfreundlichen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof den Schutz von Millionen EC-Kartenbesitzern gestärkt.
Montenegro will sich nach wie vor nicht an der neuen jugoslawischen Regierung beteiligen. Dem jugoslawischen Staatschef Koštunica gelang es bei seinem ersten Treffen mit dem montenegrinischen Präsidenten Djukanovic nicht, ihn von seiner Weigerung abzubringen. Beide vereinbarten aber weitere Gespräche, um die Spannungen zwischen den beiden Teilrepubliken Serbien und Montenegro zu überwinden. Djukanovic hat sich wiederholt für die Unabhängigkeit seiner Republik ausgesprochen.
Ein Hochgeschwindigkeitszug ist nördlich von London bei voller Fahrt entgleist. Dabei kamen mindestens 4 Menschen ums Leben. Mehr als 30 Reisende wurden verletzt, viele davon schwer. Der Zug war auf dem Weg nach Leeds, als er mit Tempo 180 plötzlich aus den Schienen sprang. Passagiere berichteten, dass einige der 11 entgleisten Waggons völlig zerstört worden seien. Es habe absolutes Chaos geherrscht. Die Unglücksursache ist bisher noch unklar.
Fast 25 Jahre nach dem Terroranschlag auf die Wiener Oper-Konferenz hat der Prozess gegen den ehemaligen Terroristen Hans-Joachim Klein begonnen. Die Anklage lautet auf dreifachen Mord. Klein war damals ebenso wie der Mitangeklagte Schindler Mitglied der linksextremen Revolutionären Zellen. 1977 sagte er sich vom Terrorismus los und tauchte in Frankreich unter. Dort wurde er vor 2 Jahren von Zielfahndern verhaftet.
Ein Stück Vergangenheitsbewältigung aus den frühen 70er Jahren verhandelt seit heute das Frankfurter Schwurgericht. Auf der Anklagebank der Ex-Terrorist Hans-Joachim Klein und das mutmaßliche Mitglied der damaligen revolutionären Zellen in Frankfurt, Rudolf Schindler. Terroristen aus Frankfurt hatten einen maßgeblichen Anteil beim Überfall der Ölministerkonferenz im Dezember 1975 in Wien. 3 Tote, mehrere Verletzte. Der Anführer des palästinensischen Terrorkommandos Ilyich Ramirez Sanchez, genannt Carlos, nahm außerdem 33 Geiseln in seine Gewalt. Klein, selbst schwer verletzt, begann danach seinen Ausstieg vorzubereiten, wollte sich aber freiwillig nicht stellen. Freunde wie der heutige Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit halfen Klein unterzutauchen und unterstützten ihn über 2 Jahrzehnte in seinem französischen Versteck. Das Gericht muss jetzt klären, ob Klein in Wien einen irakischen Agenten erschossen hat, wie es der schon verurteilte Carlos behauptet.
Sicherlich wird das eine bedeutende Rolle in diesem Verfahren spielen.
Nicht ganz eindeutig ist die Rolle Schindlers. Klein behauptet, er sei an den Vorbereitungen in Wien beteiligt gewesen. Eine Verwechslung, so heute die Verteidiger.
An der Frankfurter Börse gab es heute eine Berg- und Talfahrt. Kurz vor Handelsschluss lag der DAX dann im Minus bei 6.527 Punkten. Der NEMAX 50 ging zurück auf 4.322. Der Euro näherte sich wieder seinem Tiefstand. Der Referenzkurs von 84,96 Cent entspricht einem Dollarkurs von 2,3021 Mark. In Frankfurt ist heute die 52. internationale Buchmesse eröffnet worden. Bundesaußenminister Fischer hob in seiner Rede die besondere Bedeutung der Kultur für die europäische Integration hervor. Dabei komme Polen, das in diesem Jahr Schwerpunktland bei der Messe ist, eine überragende Rolle zu. Bei der Bücherschau zeigen fast 6.900 Aussteller aus mehr als 100 Ländern ihre Programme.
Copyright Poland. Schon der Titel der Ausstellung auf der Buchmesse signalisiert, dass sich hier ein Land öffnet, hin zu Europa. Die Kulturnation Polen präsentiert sich in Deutschland. Ein wichtiger Beitrag zur Normalisierung eines schwierigen Verhältnisses. Dass in diesem Jahr mehr als 100 polnische Titel in deutscher Übersetzung erscheinen, das ist schon ein Erfolg dieses Messeschwerpunktes. Die Außenminister beider Länder lobten zur Eröffnung die zentrale Rolle der Kultur.
Das vereinte Deutschland und das befreite Polen waren vielleicht zum ersten Mal seit der Entstehung der Nationalstaaten wirklich offen und bereit für eine zukunftsgewandte Nachbarschaftspolitik in einem gemeinsamen Europa. Es ist heute unser Ziel, das Verhältnis zu Polen ähnlich eng wie das zu unserem anderen Nachbarn Frankreich zu gestalten.
Das heißt für Fischer, Polen muss schnellstmöglich Vollmitglied der EU werden.
Durch gegenseitiges Kennenlernen wird sich zeigen, dass das, was uns voneinander unterscheidet, keinesfalls auch trennen muss.
Wer die jungen polnischen Autoren liest, wird dem zustimmen. Bei aller nationalen Differenz gibt es viele Gemeinsamkeiten mit den jungen Schriftstellern etwa hierzulande. Interessante Texte sichern auch den ökonomischen Erfolg der Ware Buch und ihrer elektronischen Ableger. Der Buchhandel hat in diesem Jahr bis jetzt ein Umsatzplus von 2% zu verzeichnen. Lesen ist den Deutschen wichtig, allen Unkenrufen zum Trotz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 18. Oktober.
Die Hochdruckbrücke verlagert sich etwas nach Osten und somit können die Wolken des Islandtiefs von Westen nachrücken. Sie bringen England und Frankreich Regen. Auch Deutschland wird von diesen Wolken gestreift. Doch auf ihrem Weg nach Osten werden sie immer dünner. An den Küsten und am Alpenrand heute Nacht noch etwas Regen. Gleichzeitig klart es in der Mitte Deutschlands auf. Dort kann sich in den Morgenstunden wieder Nebel bilden. Die Sonne zeigt sich vor allem im Nordosten, während sich von Südwesten her dünne Schleierwolken ausbreiten. Regen bringen sie aber nicht. Dazu bläst ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. Im Westen heute Nacht hier und da Bodenfrost, sonst 0 bis 8, an den Küsten bis 9 Grad. Am Tag Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad, an Rhein und Oder bis 15 Grad. Bis Samstag ändert sich wenig an diesem Wetter. Das Quecksilber steigt zwar etwas, ansonsten bleibt es bei einer Mischung aus Nebel, Sonne und Wolken. Die findet man vor allem im Westen Deutschlands.